Oskars Abenteuer. Eine Geschichte von Annette Herzog. Gelesen von Oliver Rohrbeck. Ein Flug ins Wasser. In der Nähe von dem gelben Haus, in dem Oskar lebte, lag ein See. Man brauchte nur 3 Minuten mit dem Fahrrad die schmale Straße entlang zu radeln, dann musste man nach links abbiegen und über eine hügelige Wiese fahren, auf der die Kühe von Bauer Johansen grasten. Dann kam man zu einem selbstgezimmerten Tisch mit einer selbstgezimmerten Bank. Neben dem Tisch stand eine kleine Blechwanne, in der verkohlte Holzstückchen vom letzten Lagerfeuer lagen. Und gleich dahinter kam der See. Am Ufer des Sees lagen 2 Ruderboote und eines davon gehörte Oskars Papa. Wenn es geregnet hatte, waren die Ruderboote mit braunem Wasser gefüllt und man musste sie mit einer aufgeschnittenen Plastikflasche ausschöpfen, bevor man auf dem See hinausrudern konnte. Der See konnte grau und kalt und voller kleiner Wellen sein. Er konnte auch ganz spiegelglatt und bewegungslos daliegen und die Bäume, die rosa Wolken und die Abendsonne widerspiegeln. Und manchmal im Winter war er auch zugefroren. Dann konnte man Schlittschuh darauf laufen und Eisstückchen weit hinaus über das blanke Eis schlittern lassen. Am schönsten aber war der See im Sommer, wenn man darin baden konnte. Dann zogen Oskar und die anderen Kinder aus den Nachbarhäusern an den Strand hinunter und tummelten sich im Wasser und tauchten um die Wette und machten Kopfsprünge von der Badebrücke, die Bauer Johansen für sie gebaut hatte. Umso schlimmer war es, dass Oskar ausgerechnet an dem Tag krank war, als die Sonne das allererste Mal in diesem Jahr so warm schien, dass Jakob, Robert, Viktor und Jule ihre Badesachen packten. Oskar war nicht so krank, dass er im Bett liegen musste, aber er hatte einen Schnupfen und hustete. Und Mama erlaubte um keinen Preis, dass er ins Wasser ging. »Warte ein paar Tage, bis dein Schnupfen vorbei ist, dann darfst du auch wieder baden. Der See läuft dir ja schließlich nicht weg.« Hatte Mama eine Ahnung? Natürlich lief der See nicht weg, aber was, wenn es in den nächsten Tagen wieder kalt und windig wurde und die Sonne verschwand? Nun hatten sie so lange gewartet, den ganzen Herbst und den ganzen Winter und das ganze Frühjahr. Und endlich war es soweit, dass man ins Wasser konnte und Oskar durfte nicht mit. Das erste Mal. Das allererste Mal im Jahr baden, wenn es so herrlich war wie die erste Erdbeere im Juni. Und das ohne Oskar. »Dann darf Lars aber auch nicht«, rief er. Nein, Lars durfte auch nicht, denn Lars war noch so klein, dass er überhaupt nicht allein ohne Mama oder den Papa zum See hinunter durfte. Und Mama hatte im Augenblick zu viel zu tun. Aber Lars war das egal. Er saß zufrieden in seinem Sandkasten auf der Wiese vor dem Haus und baggerte Sand mit seinem Spielzeugbagger. Er wusste nichts von der ersten Erdbeere im Juni und von dem allerersten Mal baden im Sommer. Und er wusste auch nicht, wie wütend Oskar gerade war. »Aber ich will wenigstens mit zum See«, forderte Oskar. »Wenn du dir eine Jacke überziehst und dich nicht nass machst, dann darfst du gern mit den anderen zum See hinuntergehen«, willigte Mama ein. Oskar schniefte. Ganz so froh und zufrieden wie Lars sah er zwar noch immer nicht aus, aber immerhin durfte er mit. Er machte sich nicht erst lange die Mühe, sein Fahrrad aufzupumpen, auch wenn auf dem Vorderreifen fast keine Luft mehr war. So viel Zeit hatte er jetzt nicht. Die anderen waren sicher bereits im Wasser. »Platz da!« rief er den Kühen zu, die ihn verständnislos aus ihren braunen Augen anglotzten. Eine Kuh trat auch behäbig zur Seite, aber Oskar erkannte zu spät, weshalb sie ihm diesen Gefallen tat. »Klatsch«, machte es, und ein Spritzer frischer Kuhmist traf sein rechtes Hosenbein. »Platsch«, sagte es noch einmal, und nun hatte auch sein linker Gummistiefel eine Ladung abbekommen. Er warf sein Fahrrad an den Tisch und lief zum Ufer hinunter. Er hatte recht gehabt. Viktor und Jakob standen bereits bis zur Brust im Wasser und Jule schwamm schon ganz weit draußen auf dem See, dort, wo man nicht mehr stehen konnte. Nur Robert war noch nicht weiter hineingekommen als bis dorthin, wo seine Badehose aufhörte und stand mit Gänsehaut und angewinkelten Armen im Wasser.
»Traust du dich nicht?« rief Oskar und lachte. »Bist du wasserscheu?«
»Mach, dass du wegkommst«, schrie Robert erschrocken und machte einen Satz rückwärts.
Oskar hatte die Flasche zum Boote ausschöpfen mit Wasser gefüllt und schaufelte eine Ladung nach der anderen in Roberts Richtung.
»Na warte, du Zwerg!«
Robert sprang aus dem Wasser und lief auf Oskar zu. Quietschend rannte Oskar auf die Wiese zurück.
»Du darfst mich nicht nass spritzen, ich bin krank, ich kriege sonst Fieber. Mama hat verboten, dass ich nass werde.«
Robert blieb stehen. Kleingemüse. Immer mussten sie einem vor die Füße rennen. Aber Ärger mit Oskars Mama wollte er auch nicht.
»Wehe, du machst das noch einmal«, drohte er. »Dann kannst du was erleben.«
Oskar lachte. Er war zufrieden. Selbst wenn er nicht baden durfte, er hatte trotzdem seinen Spaß.
»Nicht Schwimmer«, rief er den Jungen im Wasser zu. »Beachte die kleine Ratte einfach nicht«, sagte Jakob zu Viktor. »Sonst bildet sie sich noch was darauf ein.« »Toilettentieftaucher!«
Inzwischen war auch Robert bis zu den Schultern im Wasser verschwunden.
»Es ist gar nicht kalt«, rief er Oskar zu. »Warum stehst du am Rand und kommst nicht rein? Bist du wasserscheu?«
Oskar streckte ihm die Zunge entgegen. Robert wusste ganz genau, dass er nicht ins Wasser durfte. Er wollte ihn nur ärgern. Aber das konnte er wieder haben.
»Du kannst ja nicht einmal bis zur Badebrücke schwimmen, du Nichtschwimmer«, rief er. »Natürlich kann ich das«, rief Robert zurück. »Glaube ich nicht. Beweis es doch.«
Gelassen kraulte Robert zur Badebrücke und kletterte hinauf.
»Aber einen Körper traust du dich nicht«, rief Oskar. »Ich zeige dir einen Körper, dass du vor Neid platzt«, gab Robert zurück. »Lass dich doch nicht von diesem Baby provozieren«, sagte Jakob.
Aber da war Robert schon mit den Händen nach vorn ins Wasser getaucht. Als er wieder an die Oberfläche kam, schrie er auf.
»Leg gefälligst die Sachen wieder dorthin, wo sie gelegen haben!«
»Oskar«, rief Viktor, »leg die Sachen zurück!« Aber Oskar schüttelte strahlend den Kopf. Er stand mit seinen Sandalen im Wasser und hielt die Anziehsachen der Großen weit von sich gestreckt über den See.
»Holt sie euch doch!« »Oskar, ich warne dich«, rief Robert, »wenn du das tust!« »Wir schmeißen dich mit Sachen ins Wasser!«
Die Jungen kamen in Oskars Richtung gekrault, aber sie waren noch weit genug von ihm entfernt.
»Ich lasse sie fallen«, rief Oskar. »Wenn ihr näher kommt, lasse ich sie ins Wasser fallen.« »Wehe, Oskar, das tust du nicht.«
Viktor war dem Ufer am nächsten von allen. Nun hatte auch Jule mitbekommen, was da vor sich ging. Sie schwamm, so schnell sie konnte, auf den Strand zu.
»Das erzähle ich Mama, Oskar.«
Welch ein Spaß! Wie sie ihn anflehten und welche Angst sie um ihre Sachen hatten. Oskar hopste vor Vergnügen. Ein blaues Badehandtuch fiel ins Wasser. Es war das von Viktor.
»Oskar! Na warte!«
Viktor hatte wieder Boden unter den Füßen und stürmte durch das Wasser auf Oskar zu.
»Ich habe es nicht mit Absicht getan«, schrie Oskar. »Das Handtuch ist aus Versehen ins Wasser gefallen.«
Viktor kam näher. Gleich war er da. Er sah nicht so aus, als hätte er viel Verständnis dafür, dass auch Oskar nur ein wenig Spaß haben wollte. Oskar ließ fallen, was er in seinen Händen hielt. Hemden und Hosen und Unterwäsche und Handtücher. Es war viel, was da auf einmal im Wasser schwamm. Und dann rannte er. Er rannte, was er konnte.
»Ich habe es nicht mit Absicht getan«,
schrie er. Aber daran glaubte im Moment wohl keiner.
»Ich darf nicht nass werden, hat Mama gesagt. Ich bin krank.«
Viktor kam näher. Er war fast doppelt so groß wie Oskar und seine Beine waren mindestens doppelt so lang.
»Hilfe!«, schrie Oskar. »Mama, die wollen mich ins Wasser werfen!«
Eine Kuh fuhr erschrocken zur Seite. Dann rutschte Oskar aus und im gleichen Augenblick packte ihn eine kräftige Hand. Die Hand gehörte zu Viktor. Und Viktor zog ihn hinunter zum See.
»Jetzt gibt es Rache, du kleine Mistkröte«, drohte er.
Auch Jakob, Robert und Jule waren an Land gekommen.
»Wir stecken ihn mit dem Gesicht in einen Kuhhaufen«, schlug Robert vor. »Wir setzen ihn in ein Boot und schieben ihn ohne Ruder auf den See.« »Ich kann aber noch nicht richtig schwimmen«, schrie Oskar entsetzt. »Das dürft ihr nicht!«
Jakob lachte.
»Los, wir schmeißen ihn einfach ins Wasser«, entschied Jule. »Einer fasst an den Beinen an und einer an den Arm. Ich nehme die Beine.« »Nein«, schrie Oskar und schlug und strampelte, so sehr er konnte. »Das sage ich Mama!«
Aber das half ihm nichts. Die anderen waren mehr und sie waren stärker.
Eins, zwei, drei, los!
Wütend und triefnass kam Oskar aus dem Wasser ans Ufer zurückgewartet. Alles an ihm klebte. So hatte er sich sein erstes Mal baden gehen nicht vorgestellt. Er weinte nicht. Das tat er nie, wenn die Großen dabei waren. Aber viel fehlte nicht. Er sagte kein Wort. Erhobenen Hauptes stapfte er an ihnen vorbei, ohne sie auch nur eines einzigen Blickes zu würdigen. Als er an Jule vorbeikam, spuckte er in den Sand. Mama würde es ihr schon heimzahlen, ihren kleinen Bruder so zu behandeln. Lars lachte vergnügt, als Oskar sein Fahrrad zu Hause am Sandkasten vorbeischob und auf die Wiese fallen ließ.
»Auch!«
jauchzte er und kam auf ihn zugelaufen. »Psst!« machte Oskar und legte seinen Finger auf den Mund.
»Wo ist Mama?«
Mama stand zum Glück hinter dem Haus und jätete Unkraut. Es war vielleicht doch besser, sie erfuhr nichts von dem, was geschehen war. Am Ende gab sie womöglich ihm noch die Schuld. Bei Mama wusste man so etwas nie. Es gelang Oskar, unbemerkt in sein Zimmer zu kommen. Hastig riss er ein paar trockene Hosen und Unterwäsche aus dem Fach. So schnell hatte er sich noch nie umgezogen.
»Oskar, bist du wieder da? Seit wann wirfst du denn dein neues Fahrrad so achtlos auf die Wiese?«
Mama war ins Haus zurückgekommen. Oskar hörte, wie sie ihre Schuhe abtrat und die Tür hinter sich schloss. Eilig schob er die nassen Sachen unter sein Bett. Dann schlüpfte er selbst schnell unter die Decke.
»Nanu?« wunderte sich Mama und befühlte seine Stirn. »Geht es dir nicht gut? Du siehst ja ganz rot aus im Gesicht. Und deine Haare sind völlig nass geschwitzt.«
Sie strich besorgt über sein Gesicht.
»Du wirst doch nicht etwa richtig krank. Da war es doch gut, dass ich dir nicht erlaubt habe, ins Wasser zu gehen.«
»Ja«, nickte Oskar. »Darf ich eine Kassette hören?«
An diesem Tag stand Oskar nicht mehr auf. Er genoss es, krank zu sein. Er ließ sich von Mama Tee und Kuchen bringen und von Papa Geschichten von Seeräubern und Schatzkisten vorlesen. Mama war, wie Oskar sie sich immer wünschte. Nett, aufmerksam und geduldig, und ihre Ärgerfalte war fast völlig verschwunden. Es war einfach wunderbar, wie sich alle um ihn kümmerten. Alle, bis auf eine. Jule sah kurz in sein Zimmer und warf ihm einen vernichtenden Blick zu. Ihre Hose war nass und Mama hatte sie dafür ausgeschimpft.
»Na warte«, zischte sie, »wenn du das nächste Mal baden gehst.«
Zufrieden drückte sich Oskar in sein weiches Kopfkissen.
»Das war ein toller Tag«,
sagte er später, als Mama ihm eine gute Nacht gewünscht hatte und Lars auf der anderen Seite des Zimmers in seinem Gitterbett stand.
»So viele Geschichten und Kuchen, und ich brauchte nicht einmal das Zimmer aufzuräumen. Weißt du was, das nächste Mal halte ich auch ihre Schuhe über den See. Die schwimmen bestimmt genauso gut wie Boote.«
Lars lachte.
»Auch«,
rief er vergnügt und hopste in seinem Gitterbett auf und ab. Und da wusste Oskar, dass Jule nicht das letzte Mal mit nassen Hosen nach Hause gekommen war. Eine kunstvolle Frisur.
»Was hast du denn da für einen schicken neuen Haarschnitt, Viktor?« lachte Mama, als sie die Tür öffnete. »Du willst doch nicht etwa mitten im Sommer zum Fasching?«
Sie saßen gerade am Tisch und waren fertig mit dem Mittagessen. Jule rannte hinaus in den Flur, um Viktor zu...
»Das haben bei uns jetzt viele so in der Schule«, sagte sie. »Das ist modern, aber davon versteht ihr ja nichts.«
Auch Oskar verschlug es fast die Sprache, als er Viktor sah. So wollte er auch einmal aussehen. Der ganze Kopf war kahl rasiert. Nur oben in der Mitte war ein schmaler Streifen stehen geblieben, der sich von der Stirn längs über den Kopf bis hinten in den Nacken zog. Und dann war er auch noch grün gefärbt. Viktor glich glatt einem Indianerhäuptling aus seinen Bilderbüchern. Später verschwand Viktor in Jules Zimmer und Lars musste ins Bett, um Mittagsschlaf zu halten. Mama und Papa nutzten die Gelegenheit, um sich ebenfalls eine Runde aufs Ohr zu legen, wie sie sagten. Oskar öffnete leise die Tür zu Jules Zimmer.
»Raus«, zischte Jule.
Sie saß gerade neben Viktor auf dem Sofa und zuckte erschrocken zusammen, als Oskar mit seinem Indianerschmuck auf dem Kopf in ihr Zimmer geschlichen kam.
»Ich will auch solche Haare wie du«, sagte Oskar zu Viktor. »Kannst du mir nicht die gleiche Frisur schneiden?«
Viktor lachte.
»Nein, nein«, sagte er. »Oder denkst du, ich will Ärger mit deiner Mama bekommen?«
»Es ist dir egal, wie ich aussehe«, beteuerte Oskar. »Sie will nur, dass ich tue, was sie sagt und dass ich immer mein Zimmer aufräume. Alles andere ist ihr egal, auch wie ich aussehe. Wenn ich will, darf ich mit meinem Schlafanzug einkaufen gehen. Das habe ich auch einmal gemacht und sie hat es erst in der Stadt gemerkt.«
Aber das zog bei Viktor nicht.
»Hör mal auf einen guten Rat von Onkel Viktor«, lachte er. »Werd erst mal groß und stark, denn wenn du plötzlich so aussiehst wie ich, dann ist das deiner Mama vielleicht doch nicht mehr ganz so egal.«
Oskar zog ein Gesicht. »Na gut, dann eben nicht. Er konnte sich auch allein die Haare so abschneiden, wie Viktor sie hatte. Als ob das eine Kunst wäre.« Dass auch immer die Schere verschwunden sein musste, wenn er sie brauchte. Oskar riss alle Schubfächer aus seinem Spielzeugregal. Er schüttete sogar den Inhalt seiner Seefahrerkiste und den Karton mit den Lego-Bausteinen auf dem Fußboden aus. Aber die Schere tauchte trotzdem nicht auf. Dann musste er eben Mamas Schneiderschere borgen. Die einzige Schere, die er in Mamas Nähkasten fand, war die mit den Zacken.
»Das ist, damit der Stoff nicht ausfranst, wenn man ihn schneidet«, hatte Mama Oskar einmal erklärt.
Eigentlich war die Schere mit den Zacken auch viel besser. Oskar hatte damit schon wunderschöne Einladungskarten zu seinem Geburtstag mit einem Zickzackrand geschnitten. Hätte er zum Schluss nicht noch bunte Ungeheuer mit Schielaugen und Messer und Gabel in der Hand auf die Karten gemalt, hätte man meinen können, sie wären von einem Künstler gefertigt worden. Sicher konnte man sich mit der Zickzackschere auch eine künstlerische Haarfrisur schneiden. Noch besser als die von Viktor. Mit einem grünen Indianerkamm in der Mitte natürlich, aber mit Zickzackhaaren rechts und links. Oskar nahm den Spiegel von der Wand im Bad und rückte einen Stuhl vor die Tür. Auf den Stuhl stellte er den Spiegel und sich selbst setzte er davor. Es war mehr Arbeit, als er gedacht hätte. Und vor allem war es schwieriger, denn der dumme Spiegel zeigte immer die verkehrte Richtung. Führte er die Schere nach vorn, ging sie nach hinten. Und wollte er ein Haarbüschel hinter dem Ohr abschneiden, traf er genau die kahle Stelle davor. Zum Schluss wurde Oskar so ärgerlich, dass er den Spiegel anspuckte. Ein großer Klecks Spucke lief von seinem Auge bis zum Kinn hinab über sein Spiegelbild. So sah er also aus, wenn er eine Ladung Spucke ins Gesicht bekam. Und die Haare? Ja, die Haare bekamen auch längst nicht das schöne Zickzackmuster, das Oskar sich vorgestellt hatte. Sie wurden fransig wie eine ungemähte Wiese mit Löchern und Hügeln, und je länger Oskar schnitt, desto mehr Löcher wurden es. Aber die Hügel und Fransen verschwanden trotzdem nicht. Wenn er sich jetzt nicht irgendetwas Gescheites einfallen ließ, bevor Mama aufwachte, würde es ein Riesenspektakel geben. Denn ganz so egal, wie er aussah, war es ihr dann vielleicht wirklich nicht mehr. Die grüne Tusche, die sich Oskar noch ins Haar pinselte, um Viktor wenigstens ein bisschen zu ähneln, würde da sicher auch nicht mehr viel retten. Über Viktor hatte Mama gelacht. Über Oskar lachte sie nicht. Aber das war erst später. Nicht bevor Oskar abends in die Badewanne musste und Mama ihn aufforderte, den Feuerwehrhelm abzusetzen, mit dem er den ganzen Sonntagnachmittag herumgelaufen war. Es war auch nicht so, dass Oskar ihn freiwillig abgenommen hätte. Aber Mama hatte kräftige Hände, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hatte. Kräftiger, als es Oskar manchmal lieb gewesen wäre. Und mit diesen kräftigen Händen tauchte sie ihn in die Wanne und spülte all das schöne Grün aus seinem Haar. Mit diesen kräftigen Händen schleppte sie ihn auch in das Arbeitszimmer, wo Papa vor seinem neuen Computer saß und sich die Hand vor den Mund hielt, als er Oskar sah. Und mit denselben kräftigen Händen zog Mama Oskar auch nach nebenan in die Küche von Frau Joachimski, die Oskar den Kopf mit einer Haarschneidemaschine ratzekahl abrasierte.
»Da ist nichts anderes zu machen«, sagte Frau Joachimski kopfschüttelnd. »Aber deshalb brauchen Sie doch nicht gleich so ärgerlich auf den Kleinen zu sein. Er guckt ja schon ganz verschreckt. Das wächst doch alles wieder nach.« Und sie steckte Oskar sogar noch zwei Bonbons zu.
»Ich wünschte, er würde noch ein bisschen verschreckter gucken«, murmelte Mama, und sie hatte eine tiefe Ärgerfalte über der Nase. »Frauen«, schimpfte Oskar abends im Bett, und er stellte seine Stimme so tief wie Papas. »Die haben ja keine Ahnung von Haare schneiden.«
Lars stellte sich erwartungsvoll in seinem Gitterbett auf. Es schien ihm zu gefallen, wenn Oskar in diesem Ton zu ihm sprach. Vielleicht fühlte er sich dann beinahe genauso groß und klug wie Oskar und von der gleichen Sorte.
»Aber weißt du, was ich morgen spiele? Ich spiele Menschenfresser auf einer einsamen Insel mit Palmen. Ich bin der Gefangene und werde mit gefesselten Händen an einen Baum gebunden. Und die Menschenfresser haben mir schon die Haare abrasiert, weil sie die nicht mitessen wollen.«
Lars hopste vor Freude in seinem Gitterbett und begann vor Hunger zu schmatzen.
»Auch!«
quietschte er vergnügt. Und da wusste Oskar, dass man vor Lars bald auf der Hut sein musste. Das allergrößte Geschenk. Jeder Mensch hat einmal im Jahr Geburtstag, hatte Mama gesagt. Und wenn ein Geburtstag vorbei ist, muss man 365 Tage bis zum nächsten warten. Das gilt für Erwachsene genauso wie für Kinder. Das galt auch für Oskar. Und da half kein Jammern. Trotzdem fand Oskar, dass sein eigenes Jahr viel langsamer verging als das von seinem Papa. Bis zu Oskars nächstem Geburtstag waren es noch ganze 10 Monate. Dabei lag sein 6. Geburtstag schon eine Ewigkeit zurück. Papa dagegen hatte gerade erst Geburtstag gehabt und schon wieder war er an der Reihe. Da war es gut, dass wenigstens Weihnachten für alle gleich war.
»Ich weiß aber gar nicht, was ich ihm schenken soll«, sagte Oskar.
Er stand neben Mama in der Küche und rührte mit einem Holzlöffel in dem zähflüssigen Teig, den sie für die Geburtstagstorte zubereitet hatte. Wenn sie einen Augenblick nicht hinsah, fuhr sein Finger, flupp, in die Schüssel und von dort gleich in den Mund. Auf seine Weise war es auch wieder ganz gut, dass Papa Geburtstag hatte.
»Er freut sich sicher, wenn du ihm ein schönes Bild malst«, schlug Mama vor. »Bilder sind langweilig. Außerdem hat er schon so viele«, sagte Oskar.
»Dann knete etwas für ihn.«
»Was soll ich denn kneten?«
»Denk dir etwas aus. Vielleicht ein Haus oder ein Pferd?«
»Was soll er denn mit einem Pferd aus Knete? Damit kann er doch überhaupt nichts anfangen.«
»Dann sei einen Tag lang ganz lieb. Darüber freut er sich auch.«
»Nein«, sagte Oskar, »das ist kein Geschenk. Ein Geschenk muss etwas sein. Etwas, das man auspacken und behalten kann. Eine Überraschung.«
»Bastle ihm doch eine Girlande, die wir über den Geburtstagstisch hängen können. Oder schneid ihm einen bunten Untersetzer aus.«
»Einen Untersetzer? Wer brauchte einen Untersetzer?«
Mama verstand auch gar nichts von Geschenken. Hoffentlich kam sie nicht auf genauso merkwürdige Ideen, wenn Oskar Geburtstag hatte.
»Aber ich will ihm etwas Großes schenken. Weißt du nicht etwas Großes?«
»Du kannst ihm ja ein großes Bild malen«, schlug Mama vor. »Im Keller liegt noch eine Rolle Tapete, die kannst du nehmen.« Oskar schüttelte entschieden den Kopf. Da konnte man wieder einmal sehen, dass Mama nicht wusste, was groß bedeutete. Denn groß war nicht nur lang und breit, groß war auch hoch. Außerdem war groß hart und fest und am besten aus Holz und mit vielen Nägeln. Mama goss den Teig in die Kuchenform und strich ihn mit einem Löffel glatt.
»Nun kannst du die Kirschen darauf verteilen«, sagte sie. »Viele sind es leider nicht mehr. Die letzten haben sich die Stare geholt.«
»Die Stare!« Oskar hasste die Stare. Wochenlang hatte er darauf gewartet, dass die fingernagelkleinen, harten, grünen Kirschen an ihrem Baum im Garten endlich groß und schwarz wurden. Aber kaum hatte die Sonne die ersten von ihnen rot gefärbt, da waren die Stare über den Baum hergefallen und hatten fast alle Kirschen angepiekt und vom Baum geworfen. Ein kleiner Eimer voll war übrig geblieben,
Aber was war ein kleiner Eimer, wenn man Appetit auf eine ganze Badewanne voller Kirschen hatte?
»Ich werde es diesen dummen Starren schon zeigen«, sagte
Oskar, und plötzlich wusste er, was er dem Papa zum Geburtstag schenken würde. Er würde ihm eine Vogelscheuche bauen.
»Weißt du, wie man eine Vogelscheuche baut, Bauer Johansen?«, fragte
Oskar. Bauer Johansen saß mit seiner Zeitung und einer Tasse Kaffee auf der Treppe vor seinem Haus. Das tat er oft, wenn er mit dem Melken fertig war.
»Die dummen Stare haben alle unsere Kirschen aufgefressen. Sie werden jedes Jahr frecher. Dieses Jahr sind sie vielleicht noch mit den Kirschen zufrieden, aber nächstes Jahr ziehen sie bestimmt schon Mamas Radieschen aus der Erde und nächstes Jahr ernten sie deine Kartoffeln.«
»Hm«, nickte Bauer Johansen. »Und übernächstes Jahr melken sie meine Kühe. Das muss ein Ende haben.«
»Am besten bauen wir eine Vogelscheuche, die die Stare gleich abschießt, damit sie gar nicht erst wiederkommen.«
»Und mit Satellitenteleskop und Wärmesensor?«, fragte Bauer Johansen lächelnd.
»Ja, genau«, sagte Oskar. »So eine.«
»So eine kann ich nicht bauen«, seufzte Bauer Johansen. »Ich kann nur solche altmodischen mit Strohkopf und Frauenkleidern, aber ich weiß nicht, ob sich Stare heutzutage noch davon abschrecken lassen.«
»Das glaube ich nicht«, sagte Oskar und seufzte ebenfalls.
Da hatte er nun so eine gute Idee gehabt. Aber wenn nicht einmal Bauer Johansen eine ordentliche Vogelscheuche bauen konnte, wie sollte er dann damit zurechtkommen? Oskar setzte sich auf die Steinmauer und überlegte. Sein Blick glitt über die Wiesen und das Haus und die Garage. Vor der Garage stand das dunkelblaue Auto, mit dem Papa normalerweise zur Arbeit fuhr. Heute Morgen hatte er sein Fahrrad nehmen müssen, denn das Auto war nicht angesprungen.
»Diese Mistschüssel«, hatte Papa geschimpft. »Immer wenn man es braucht, geht das Ding kaputt.«
Wenn er dem Papa nun eine Maschine schenken könnte, die die Autos von selbst reparierte, da würde er vielleicht Augen machen. Man bräuchte nur zwei Schienen, breit genug für die Reifen, auf denen das Auto über ein Loch fahren müsste. Dann könnte man die Maschine von unten an das Auto halten und sie würde den Fehler finden und sofort reparieren. Mit Strom, selbstverständlich. So eine Maschine lief nur mit Strom. Er müsste zuerst eine Steckdose in den Garten legen.
»Mama«, fragte Oskar, »darf ich die Verlängerungsschnur vom Radio haben? Ich brauche sie für Papas Geburtstagsgeschenk.«
Mama wurde misstrauisch. Das hätte Oskar wissen müssen.
»Was für ein Geschenk soll es denn werden?«, fragte sie.
Doch dann schüttelte sie den Kopf.
»Das ist Quatsch«, sagte sie. »So etwas kann man gar nicht bauen und mit Strom lasse ich dich auch nicht spielen. Bastle ihm eine hübsche Pappschachtel für seine Büroklammern, darüber freut er sich.«
Oskar hätte gar nicht erst fragen sollen. Er sah aus dem Fenster in seinem Zimmer und überlegte. Wenn er keinen Strom gebrauchen durfte, was dann? Gab es nicht etwas, worüber sie sich alle beide, Papa und er, freuen würden? Wenn er ihm nun ein kleines Häuschen aus Holz mit einem Fenster zimmern würde, dann könnte Papa im Garten auf der Wiese wohnen. Sein Fenster würde genau in die Richtung zu Oskars Fenster zeigen und abends könnten sie sich mit ihren Taschenlampen Geheimsignale zublinken. War das nicht eine Idee? Ein ganzes Haus als Geschenk. Was er brauchte, waren große Nägel, ein Hammer und vor allem Bretter. Bretter lagen in Bauer Johansens Scheune, aber der war nicht in der Nähe. Er konnte das Holz nicht einfach nehmen, ohne vorher zu fragen. Oskar setzte sich auf den Pflug vor dem Scheuneneingang und wartete. Weit konnte Bauer Johansen schließlich nicht sein. Er könnte natürlich auch einfach ein Gehege aus den Brettern bauen. Ein Gehege, in das Papa ein Pferd stellen konnte. Dann konnte er zur Arbeit reiten und sparte das Geld für Benzin. Ein Gehege ließe sich auch viel schneller bauen, denn es brauchte weder Fenster noch Dach. Für ein Gehege bräuchte er nur ein paar dünne Holzleisten in die Erde zu stecken und mit ein paar Brettern miteinander zu verbinden. Ein wenig Platz bräuchte er natürlich, denn so ein Pferd braucht Auslauf. Der Garten um Oskars Haus herum war groß. Aber ob er für ein ganzes Pferd reichte? Für ein Pony vielleicht, wenn Mama auf ihre Gemüsebeete verzichtete. Vielleicht konnte er sie dazu überreden. Dann sparte sie auch gleich eine Menge Arbeit und brauchte nicht so viel über das Unkraut zu schimpfen. Oskar saß vor dem Schuppen und dachte nach. Es war nicht einfach, sich zu entscheiden. Ein kleines Haus für den Papa war toll. Sie könnten es rot anstreichen und eine Lagerfeuerstelle davor anlegen. Dann konnte Oskar den Papa abends in seinem Haus besuchen und sie könnten sich über dem Feuer Fische grillen. Aber ein Pony war natürlich auch nicht schlecht. Vielleicht war ein Pony sogar noch besser, denn ein Pony konnte Junge bekommen. Das konnte ein Haus nicht. Aber ganz egal, welches von den beiden, Papa würde auf jeden Fall ein überraschtes Gesicht machen. Solch ein großes Geburtstagsgeschenk von seinem kleinen Oskar zu bekommen, damit hatte er sicher nicht gerechnet. Die Sonne hatte sich inzwischen auf den Waldrand hinter Oskars Haus zubewegt und der Schatten, den die Bäume über die Wiese warfen, wurde länger. Wo Bauer Johansen nur blieb? Wenn er sich nicht beeilte, würde Oskar gar nicht mehr fertig werden mit seinem Geschenk. Aber die Sonne kroch weiter und die Schatten wuchsen und Bauer Johansen tauchte trotzdem nicht auf. Bald würde Papa von der Arbeit kommen.
»Oskar«, rief Mama, »wasch dir die Hände, es gibt gleich Abendbrot.«
Oskar rutschte vom Flug hinunter und trabte langsam durch den Garten zurück. Das Haus für den Papa würde warten müssen. Papa würde das verstehen. Er würde sein Geschenk etwas später bekommen, aber dafür war es groß. Das Größte, das er je erhalten hatte. Und damit er morgen nicht ganz mit leeren Händen dastand, würde er ihm eben doch noch einen Untersetzer aus Buntpapier schneiden. Den konnte Papa dann gleich in seinem neuen Haus benutzen. In einem neuen Haus braucht man auch Untersetzer.
»Von mir kriegt Papa das allergrößte Geschenk«, prahlte Oskar.
Wenigstens Lars sollte es schon wissen. Lars saß am Sofatisch im Wohnzimmer und malte mit bunten Wachsfarben. Mama hatte doch noch die Rolle Tapete aus dem Keller geholt. Sie lag ausgerollt über dem Tisch und Lars brauchte die gesamte Fläche.
»So ein kleines Geschenk machst du nur?«
Lars antwortete nicht. Er zeichnete. Vor Anstrengung war ihm seine Zunge aus dem Mund gerutscht. Kritisch sah Oskar ihm über die Schulter.
»Du malst ja nur Gekrakel«, wollte er gerade rufen.
Doch da erkannte er plötzlich, dass die Kringel auf Lars Papier Schrauben und Muttern und Springfedern darstellten. Auch ein Motor war zu erkennen und Räder in Hülle und Fülle. Und da verstand Oskar, dass Lars noch ein viel größeres Geschenk plante als er selbst. Auch Gespenster sind nur Menschen. Von Oskar bekam Papa das allergrößte Geschenk, auch wenn es noch nicht ganz fertig war. Dabei hatte Oskar nur 1 Euro in seiner Sparbüchse und den hatte er nicht einmal ausgeben müssen. Jule hatte ein bisschen Geld und dafür hatte sie Papa ein neues Taschenmesser gekauft. Lars hatte überhaupt kein Geld und deshalb hatte er auch nur ein Bild gemalt. Aber Mama hatte das ganze Portemonnaie voller Geld und trotzdem hatte sie Papa nur ein winziges, dünnes Geschenk gekauft.
»Wenn ich Papa wäre«, dachte Oskar, »dann wäre ich jetzt aber ganz schön sauer.«
Doch Papa war nicht sauer. Er wickelte das kleine, dünne Geschenk aus und in dem Papier lag ein Briefumschlag mit einem Brief darin. Und anstatt sich darüber zu ärgern, machte er auch noch ein Gesicht, als freue er sich.
Wenn das so ist bei den Papas, dass sie sich darüber freuen müssen, wenn sie nichts anderes als einen Brief zum Geburtstag bekommen, dann will ich jedenfalls kein Papa werden, beschloss Oskar. Nie im Leben.
Nächstes Wochenende wohnen wir in einem Schlosshotel, verkündete Papa. Auf einem richtigen alten Spukschloss, durch das die Gespenster fegen und mit den Ketten rasseln. Mama hat Zimmer bestellt. Das steht hier in dem Brief.
Gespenster gibt es gar nicht,
erwiderte Oskar mit ungerührtem Gesicht. »Das sagst du selbst immer, wenn ich Kartoffeln aus dem Keller holen soll.« »Ich hab ja auch nur Spaß gemacht«, verteidigte sich Papa.
»Hast du aber ein Glück«,
sagte Bauer Johansen, als Oskar ihm von dem Schloss berichtete, in dem sie übernachten würden. Er stand in seinem Schuppen und schnitzte an einem Holzpfahl für die Kuhweide.
»Ich möchte einmal wissen, ob sie Fackeln an den Wänden haben
Und ob man noch den Kerker sehen kann, überlegte Oskar. Bei manchen Schlössern stehen auch Ritterrüstungen an der Wand und wenn man daran vorbeigeht, rasseln sie. Dann schreien die Mädchen immer vor Angst. Dabei ist das ganz normal. Ich hoffe, es ist so ein Schloss mit Ritterrüstungen.
Wenn ich jemand hätte, der sich in der Zwischenzeit um meine Kühe kümmert, würde ich am liebsten mitkommen und mir diese Ritter einmal aus der Nähe ansehen. In so einem alten Spukschloss wollte ich schon immer einmal schlafen.
Glaubst du wirklich, dass es dort spukt?
Nun war Bauer Johansen bereits der Zweite, der von Geistern und Gespenstern sprach. Dabei hatten ihm alle Erwachsenen so oft zuvor versichert, dass Geister und Gespenster Fantasiewesen waren, die es in Wirklichkeit überhaupt nicht gab. Aber warum behaupteten sie dann jetzt das Gegenteil?
Viktor, sagte Oskar, sag mir einmal wirklich, ob es Gespenster gibt.
Wenn ihm irgendjemand eine ehrliche Antwort geben würde, dann war es Viktor.
Viktor baute an seinem Fahrrad. Er hatte es vor der Garage auf den Sattel gestellt und das Hinterrad ausgebaut. Belustigt schaute er auf.
»Gespenster«, sagte er, »ich habe eine Tante, die hat schon mal ein Gespenst gesehen.«
»Wirklich?«
»Sie behauptet es jedenfalls. Vor ein paar Jahren, als sie das kleine Haus von Großmutter leergeräumt haben, die kurz zuvor gestorben war. Es war eine strenge, unfreundliche Großmutter gewesen, vor der sie als Kind immer Angst gehabt hatte.« Das Haus lag etwas abseits vom Dorf in einem großen Garten mit vielen hohen Bäumen und Büschen. Sie wohnten dort eine ganze Woche lang, denn es war viel zu tun. Eines Nachts wurde sie wach und vor ihrem Bett stand eine weiße Gestalt.
Weiter!
Die Gestalt sah aus wie die Großmutter, die ja eigentlich tot war. Sie hatte ein weißes Nachthemd an und einen Besen in der Hand und sie kam auf sie zu und wollte sie mit dem Besen schlagen.
»Erzähl weiter«,
rief Oskar. Er saß mit weit aufgerissenen Augen neben Viktor und zupfte an seinem T-Shirt.
»Und was war dann?«
»Dann war nichts weiter. Sie hatte ihr Gesicht in den Armen versteckt und »Geh weg« gerufen. Und da war die Großmutter auf einmal wieder verschwunden. Sie hat auch ihren Mann geweckt, aber der hat sie ausgelacht. In der nächsten Nacht ist dasselbe passiert.«
»Und stimmt es, dass es die tote Großmutter war, oder war es nur ein Traum?«
»Sie hat das sicher nur geträumt«, sagte Viktor. »Ich glaube es jedenfalls nicht.«
»Ich glaube es aber«, sagte Oskar, »sonst hätte sie es ja nicht erzählt.«
Nun war das kleine, dünne Geburtstagsgeschenk plötzlich doch gar nicht mehr so schlecht, denn ein Gespenst hatte Oskar schon immer einmal sehen wollen. Am liebsten allerdings ein richtiges Gespenst, das freundlich aussah und durch die Luft schwebte. Eine alte Großmutter mit einem Besen in der Hand war ihm nicht so lieb.
Das Schloss war kleiner, als Oskar es erwartet hatte. Es lag in einem Park mit hohen Bäumen und einem kleinen Teich mit Seerosen. Über eine breite, geschwungene Treppe gelangte man in eine vornehme Eingangshalle. Von dort aus führten lange Korridore nach beiden Seiten. Der Fußboden war wie ein Schachbrett gefliest. An den Wänden hingen Geweihe, alte Jagdgewehre und viele dunkle Bilder in goldenen Rahmen.
»Haben hier einmal Ritter gewohnt?«, fragte Oskar.
»Ritter nicht, aber Grafen und feine Damen«, sagte Papa.
Oskars Zimmer lag in der ersten Etage. Es hatte zwei große Betten, die zusammengerückt waren und in denen er und Jule schlafen sollten. Zu beiden Seiten des hohen Fensters hingen schwere, dunkelrote Samtvorhänge und unter dem Fenster stand ein Gitterbett für Lars. An der Wand über Oskars Bett hing ein riesiges, schauriges Bild. Es zeigte einen blassen Toten, der auf einer Liege lag und dem ein Arm aufgeschnitten worden war. Eine Gruppe Männer mit seltsamen Halskrawatten stand um ihn herum und schaute streng auf Oskar herab.
»Aber wenn es hier nun doch Gespenster gibt«,
flüsterte Oskar Papa zu, »dann liegen sie sicher unter deinem Bett und warten, bis du eingeschlafen bist«, flüsterte Papa zurück, »und dann stören sie dich ja nicht mehr.« Oskar hasste es, wenn Papa versuchte, lustig zu sein. Aber noch schlimmer war es, wenn er langweilig und müde war. Zuerst war er nur langweilig, denn er wollte spazieren gehen. Dabei gab es nichts Schlimmeres für Oskar, als spazieren zu gehen. Zum Glück kamen sie auch nur bis zu dem Teich mit Seerosen, denn dort schwammen Goldfische. Sie schwammen so dicht am Rand entlang, dass man sie hätte anfassen können, wenn sie nicht immer gleich entwischt wären. Sie standen still im Wasser und bewegten nur ganz leicht ihre Flossen. Aber in dem Moment, da man zugriff, waren sie blitzschnell verschwunden. Es dauerte nicht lange und Oskars Ärmel war bis zu den Ellbogen hinauf nass und Lars hatte es sogar geschafft, seinen ganzen Bauch ins Wasser zu hängen. Mama musste umkehren und trockene Pullover für sie holen. Aber nach dem Spazierengehen war Papa auch noch müde. Und das war nun wirklich das Allerschlimmste, denn dann wollte er nur faul daliegen und schlafen. Und wenn er schlief, dann war das genauso, als wäre er gar nicht da. Und was sollte Oskar mit einem Papa, der nicht da war? »Ich weiß ja, dass es keine Gespenster gibt«, sagte Oskar. Papa lag mit geschlossenen Augen im Liegestuhl auf der Wiese hinter dem Schloss und antwortete mit einem unverständlichen Brummen.
»Aber wenn es nun Gespenster geben würde, glaubst du, sie würden dann im Keller wohnen?«
»Bestimmt würden sie das«, murmelte Papa und öffnete seine Augen einen winzigen Spalt breit. »Willst du nicht auch einen kleinen Mittagsschlaf halten?«
»Nein, einen Mittagsschlaf wollte Oskar ganz bestimmt nicht halten. Wenn er irgendetwas halten wollte, dann Ausschau. Ausschau nach Gespenstern zum Beispiel. Denn auch wenn Papa selbst noch keine gesehen hatte, dann bedeutete das ja noch lange nicht, dass es tatsächlich keine gab. Was wusste so ein müder Papa schließlich schon von Gespenstern? Und wenn niemand mit ihm zusammen auf Suche gehen wollte, dann konnte er das genauso gut auch allein.« Außer ihnen waren kaum andere Gäste da, und die langen Gänge und Säle wirkten leer und verlassen. Die ernsten Gesichter an den Wänden schauten missbilligend auf Oskar hinab. Wohin er sich auch bewegte, ihre strengen Blicke verfolgten ihn. Es war doch ein wenig unheimlich, so allein in diesem großen Schloss. Aber vielleicht wollte ja auch Lars mitkommen. Wie hatte er nur Lars vergessen können? Wer weiß, wann sich noch einmal eine solche Gelegenheit bot, und natürlich wollte Lars einmal ein richtiges Schlossgespenst sehen. Vorsichtig öffnete Oskar die Tür zu ihrem Zimmer. Lars stand in seinem Bett, als hätte er ihn erwartet. Oskar half ihm über den hohen Gitterrand und zog ihm seine kleinen blauen Hausschuhe an.
»Wenn du nicht schlafen willst, können wir auch Gespenster suchen gehen«, schlug er vor.
Lars nickte. Was immer es war, das Oskar da vorschlug, es war auf alle Fälle besser als Mittagsschlaf.
»Dann fass mich lieber an«, sagte Oskar, »sonst hast du noch Angst, denn du bist ja noch klein.«
Hand in Hand gingen sie in die Eingangshalle, von wo aus eine Wendeltreppe in den Keller hinunterführte.
»Du brauchst dich nicht zu fürchten«, flüsterte Oskar. »Gespenster tun nichts. Sie fliegen nur so rum und sagen, hu!«
Lars lachte glucksend und drückte seine kleine, warme Hand fest in Oskars. Langsam und vorsichtig schlichen sie durch den halbdunklen Kellergang. Was war das hier für ein Gerümpel? Selbst Bauer Johansen hätte gestaunt. Da lagen zwischen Spinnweben alte Gartenbänke und zerbrochene Stühle. Gardinenstangen standen an die Wand gelehnt und alte Bilderrahmen, Gießkannen und ein Kinderbett, Blechschüsseln, Blumentöpfe, Pappkisten und zusammengerollte Teppiche. Sogar ein altes Moped stand in einer Ecke.
»Ich dachte gar nicht, dass die feinen Damen früher schon Moped gefahren sind«, flüsterte Oskar.
Er war stehen geblieben und umklammerte Lars kleine Hand. Wie unheimlich es hier unten im Keller war. Hier musste es einfach Gespenster geben. Hinter jeder Ecke, hinter jedem der vielen abgestellten Dinge konnten sie sich verbergen. Was, wenn nun plötzlich die Großmutter von Viktors Tante hinter dem Kinderbett hervortrat? Wenn sie ebenfalls einen Besen in der Hand hielt, wer würde ihnen hier unten zu Hilfe kommen? Von draußen drang das Brummen eines vorüberfahrenden Autos. In der Ferne bellte ein Hund. Wie viel wohler fühlte er sich doch dort draußen in dieser anderen, richtigen Welt. Plötzlich wünschte Oskar sich nichts sehnlicher, als so schnell wie möglich diesen stillen, unheimlichen Keller zu verlassen.
Es schien ihm, als lauerten all die alten Dinge nur darauf, dass sich ein Gespenst auf ihn stürzte, um ihm dann vor die Füße zu fallen und den Weg in die Freiheit abzuschneiden. Wenn es tatsächlich Gespenster gab, dann wollte er ihnen jetzt jedenfalls nicht mehr begegnen. Dann blieben sie besser dort, wo sie waren. Oskar wollte wieder in die Sonne zurück, auf die Wiese, wo Papa schlief, und zu den Goldfischen, die im Teich hin und her schwammen, fort aus diesem schaurigen, stillen Keller. Aber nun hatte Lars etwas entdeckt. Am Ende des Ganges, vor einem kleinen vergitterten Fenster, lag ein blauer Ball mit weißen Punkten.
»Auch«,
sagte Lars und zog Oskar in die Richtung des Balls. »Nein«, sagte Oskar,
»wir gehen jetzt wieder nach oben.« »Auch«,
wiederholte Lars deutlich und zog kräftiger.
»Sei doch still«,
flüsterte Oskar ärgerlich und zog Lars in die entgegengesetzte Richtung zur Treppe.
»Sonst hören uns doch die Gespenster!«
Aber Lars waren die Gespenster egal. Er wollte den Ball. Und wenn Lars etwas wollte, dann wollte er es richtig. Entsetzt sah Oskar, wie sich seine Mundwinkel nach unten zogen und wie er tief Luft holte, um zu einem Geschrei anzusetzen. »Bloß das nicht! Nicht hier!« Oskar war froh, dass noch kein Gespenst erwacht war. Aber wenn Lars zu brüllen begann, dann gab es keine Rettung mehr.
»Psst«,
zischte er und drückte Lars die Hand vor den Mund.
»Sei doch leise, Mann, ich hole dir ja deinen Ball schon.«
Aber es war zu spät. Lars Protestgeschrei hatte sich seinen Weg ins Freie gebahnt und durchschnitt hemmungslos die Stille. Und was für ein Geschrei das war. Nie hatte es lauter geklungen.
»Bist du verrückt?«
zischte Oskar und zog Lars mit aller Gewalt in Richtung Treppe. Lars sperrte sich und brüllte, und Oskar zog und brüllte auch. Verzweifelt klammerte sich Lars an eine Stehlampe, die laut scheppernd umfiel.
»Da hast du es!«
schrie Oskar und ließ Lars Hand los. Nun rannte er allein auf die Treppe zu, sollte Lars sehen, wie er selbst zurechtkam. Alleingelassen brüllte Lars noch verzweifelter und warf sich trotzig auf den Boden. Er schrie so laut, dass Papa und Mama von draußen hereingestürzt kamen und Oskar fast umgerannt hätten. Mit klopfendem Herzen warf sich Oskar auf die Wiese. Das würde er Lars heimzahlen. Was hätte nicht alles passieren können? Denn wer konnte mit Sicherheit sagen, dass Gespenster nicht doch gefährlich waren, wenn man sie derart erschreckte? Als es bereits fast dunkel war, sehr viel später, lag Oskar mit dem Kopf zur Wand in seinem großen Bett, und Lars lag mit den Füßen zum Fenster in seinem kleinen Bett. Jule und Mama und Papa saßen noch unten im Kaminzimmer und guckten ins Feuer. Oskar starrte in die Dunkelheit. Lars plapperte leise vor sich hin. Seit seinem Auftritt im Keller war er den ganzen Nachmittag sehr zufrieden gewesen. Er hatte ausgesehen wie einer, dem es gefiel, Oskar einen Schreck eingejagt zu haben. Aber er sollte das Gruseln schon noch kennenlernen. Und Oskar wusste auch schon wie.
»Ich muss mal pinkeln«,
sagte er und schlüpfte aus dem Bett. Die Toilette lag am Ende des Ganges. Lars richtete sich in seinem Bett auf und sah ihm nach, als er aus dem Zimmer huschte. Der Korridor war dunkel, still und endlos lang. Unheimlich musste es früher gewesen sein, in einem so riesigen, einsamen Schloss zu wohnen. Lautlos lief Oskar den weichen Läufer entlang. Von den Bildern an der Wand schauten jetzt in der Dunkelheit nur verschwommene, helle Flecken auf ihn herab. Furchtsam blickte Oskar auf die Türklinken zu beiden Seiten des Ganges. Wenn jetzt nur nicht plötzlich eine von ihnen von unsichtbarer Hand nach unten gedrückt würde. Doch dann hatte er das Bad erreicht und tastete nach dem Schalter. Licht! Sofort fühlte Oskar sich wieder sicher. Hinter der Heizung hatte er das Bettlaken von Jules Bett versteckt. Er warf es über seinen Kopf und hielt nur einen kleinen Schlitz zum Sehen frei. Dann lief er zu seinem Zimmer zurück. Das Licht im Bad ließ er an, und er schloss auch nicht die Tür hinter sich. So fiel wenigstens ein schmaler Lichtstrahl in den Gang. Trotzdem war er froh, als er sein eigenes Zimmer erreicht hatte. Nun würde er Lars schon zeigen, was ein ordentliches Gespenst war. Lautlos drückte er sich durch den Türspalt und zog die Tür leise hinter sich zu.
»Huh«,
machte er mit tiefer Stimme. Er bewegte seine Arme auf und nieder und tanzte in schwebenden Bewegungen durch das Zimmer.
Aus Lars Ecke drang kein Laut. Vorsichtig spähte Oskar durch den Schlitz vor seinen Augen. Lars hob sich undeutlich als helle Gestalt im Dunkeln ab. Er stand regungslos in seinem Bett und sah ihn an.
Machte Oskar wieder.
Und tanzte dichter an Lars Bett heran. Lars stand noch immer stumm und wie vom Schreck gelähmt. Aber er sollte weinen.
Machte Oskar lauter und mit einer noch tieferen Stimme.
Nun war er ganz dicht vor Lars Gitterbett angelangt. Wenn er wollte, konnte er ihn sogar berühren. Aber auf einmal begann Lars in seinem Bett zu hopsen und zu quietschen. Das war kein Angstschrei, sondern die blanke Begeisterung.
»Auch!«
schrie er und riss an Oskars Bettlaken. So plötzlich und so heftig riss er daran, dass Oskar nicht einmal dazu kam, es festzuhalten.
Wie versteinert stand Oskar in seinem Schlafanzug mitten im Zimmer. Das Bettlaken lag auf dem Fußboden. Lars lachte sein helles, glucksendes Lachen.
»Auch!«
rief er und rüttelte an dem weißen Gitter seines Bettes. Und da wusste Oskar auf einmal, dass er mit Lars zusammen nie wieder in ein einsames, altes Schloss kommen wollte.
Der beste Freund.
»Mein bester Freund ist jedenfalls Viktor«,
stellte Oskar fest.
»Wir gehen heute auch zusammen angeln.«
Oskar, Jule, Lars, Mama und Papa saßen auf der Terrasse vor dem Haus und frühstückten. Es war noch zeitig am Tag, aber die Sonne schien bereits so grell und heiß vom Himmel herab, dass Mama die Butter unter den Tisch in den Schatten geschoben hatte, damit sie nicht davonfloss. Als Schutz gegen die Sonne hatte Oskar seine dunkle Skibrille aufgesetzt. Es war Sonntag und es würde ein guter Tag werden. Ein Tag, an dem man schon morgens eine Skibrille aufsetzen musste, wurde immer gut. Und außerdem würde er ja mit Viktor angeln gehen. Das hatte Viktor ihm versprochen.
»Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass Viktor dich als Freund hat«, sagte Jule. »Du machst doch nachts noch ins Bett.«
»Was?«
schrie Oskar und sprang von seinem Stuhl auf.
»Mama, hast du gehört, was Jule gesagt hat? Sie hat gesagt, ich mache nachts ins Bett.«
»Das stimmt doch auch«,
erwiderte Jule.
»Das stimmt nicht. Du lügst immer.«
Oskars Stuhl fiel um, als er ihn zurückstieß und um den Tisch herum auf Jule zustürmte.
»Sag, dass sie aufhören soll zu lügen!«
»Lass meine Haare los!« schrie Jule. »Du bist ein kleiner Hosenscheißer. Kein Mensch will dich als Freund haben.«
»Hört auf, euch zu zanken!«
schimpfte Mama. Über ihrer Nase stand eine ungeduldige Falte.
»Setz dich wieder auf deinen Platz, Oskar, und iss dein Toastbrot auf. Jule ist eine alte Hexe!«
Papa schaute hinter seiner Zeitung hervor. Sonntagmorgen hatte er es gern ein wenig friedlich.
»Soll ich mitmachen?«
fragte er, und es klang so, als hätte er keine große Lust dazu. Verärgert trat Oskar gegen Jules Stuhlbein und setzte sich auf seinen Stuhl zurück. Seinen Teller und das Glas mit Milch schob er von sich. Er würde nichts mehr essen. Nie half Papa ihm, nicht einmal, wenn er zu Hause war.
»Dann ist Viktor auch nicht dein Freund«,
zischte er Jule an.
»Woher willst du denn das wissen?«
»Das weiß ich eben. Er hat es selbst gesagt. Er hasst dich, genauso wie ich.«
Jule lachte böse.
»Dann erklär mir doch einmal, warum er nachher mit mir baden geht.«
Oskar stockte. Das konnte nicht sein.
»Er geht gar nicht mit dir baden. Er geht ja schon mit mir angeln.«
»Das denkst du«,
sagte Jule und stand auf.
»Aber du wirst schon sehen, mit wem er geht.«
Diese dumme Jule. Warum musste ausgerechnet sie seine Schwester sein? Er würde Viktor erzählen, wie gemein sie in Wirklichkeit war.
Viktor lag noch im Bett, als Oskar klingelte.
»Wir wollten doch angeln gehen«,
sagte Oskar vorwurfsvoll.
»Später«, sagte Viktor und gähnte. »Erstmal muss ich wach werden und dann muss ich auch noch Hausaufgaben machen. Vielleicht heute Nachmittag.«
Vielleicht?
Weißt du was?
Sagte Oskar.
Jule hat gesagt, dass du heute mit ihr baden gehst. Sie lügt, stimmt's?
Nein, lachte Viktor. Warum sollte sie denn lügen? Wir gehen baden und du nimmst deine Angel mit. Das ist doch ganz einfach.
Aber warum muss Jule mitkommen? Warum kann sie nicht einfach zu Hause bleiben? Sie nervt sowieso nur die ganze Zeit. Sie ist eine richtig dumme Ziege.
Aber Oskar, Viktor lachte, sie ist doch nett.
Zu Hause ist sie überhaupt nicht nett. Sie ist gemein und hässlich. Hast du nicht gesehen, wie sie immer angibt?
Viktor lachte.
Ich muss jetzt Hausaufgaben machen. Am besten, du kommst nach dem Mittagessen wieder. In Ordnung?
Nach dem Mittagessen. Enttäuscht zog Oskar die Gartenpforte hinter sich zu. Bis dahin war es ja noch ewig. Und er hatte geglaubt, dass dies ein guter Tag werden würde.
»Wollen wir eine Falle für Jule bauen?«,
fragte er Lars, der mit einem Sonnenhütchen im Sandkasten saß und Sand von einem Eimer in den anderen schaufelte. Lars lachte.
»Ich borg mal deine Schippe, ja?«
Er nahm Lars die Schippe aus der Hand und begann, ein tiefes Loch zu schaufeln. Bald stieß er auf die schwarze, harte Erde unter dem Sand, und Lars kleine rote Schippe zerbrach in zwei Teile.
»Wir brauchen Papas Spaten«, sagte Oskar. »Deine Schippe ist für Babys.«
Er lief in den Keller und kam mit dem schweren Spaten zurück.
»Auch«,
jauchzte Lars.
»Wir buddeln ein richtig tiefes Loch«, erklärte Oskar. »So tief, dass sie bis zum Hals versinkt. Oder bis über den Kopf.«
Ein so großes Loch zu schippen, in dem Jule bis zum Kopf versank, war eine arge Plackerei. Besonders an einem Tag, an dem die Sonne so grell vom Himmel schien, dass man eine Skibrille aufsetzen musste. Trotzdem war es seltsam, dass ihm bei dieser Schinderei nicht ein einziger Tropfen Schweiß von der Stirn lief. So wie bei den Männern, die neulich in der Stadt die Kabelgräben ausgehoben hatten und denen der Schweiß in Bächen über das Gesicht geflossen war. Da konnte ein jeder sehen, wie hart sie arbeiteten. Auch Oskar arbeitete hart, aber so tief und so schnell er auch schippte und so oft er ins Bad zum Spiegel lief, in seinem Gesicht tauchte nicht ein einziger Schweißtropfen auf. Wie hatten die Männer das bloß gemacht?
»Wir spritzen uns einfach Wasser ins Gesicht«, schlug Oskar vor. »Dann denken alle, es sind Schweißtropfen von unserer harten Arbeit.«
»Auch«, sagte Lars.
»Ja«, sagte Oskar. »Ich hole den Gartenschlauch und du passt so lange auf das Loch auf.«
Der Schlauch hatte in der Sonne gelegen und das Wasser darin war warm geworden.
»Wie in der Badewanne«, lachte Oskar. »Gib deinen Kopf her, dann machen wir dir Schweißtropfen.«
Und ehe es sich Lars versah, spritzte ihm ein warmer Wasserstrahl ins Gesicht und über den Bauch. Lars quietschte.
»Jetzt musst du mich nass spritzen!«
Oskar drückte Lars den Schlauch in die Hand und stellte sich vor ihn.
»Ins Gesicht musst du zielen!«
Lars zielte, aber er zielte verkehrt. Erst traf er Oskars Beine, dann seine Hose, sein T-Shirt und zum Schluss die Haare.
»Jetzt wird das Wasser kalt«, schrie Oskar. »Hör auf!«
Lars quietschte und zielte weiter. So etwas Lustiges hatte er lange nicht mehr gespielt.
»Gib mir den Schlauch wieder, jetzt hast du mich ganz nass gemacht.«
Oskar lief auf ihn zu und riss ihm den Schlauch aus der Hand. Das Wasser tropfte ihm aus den Haaren. Es war angenehm erfrischend.
»Komm, wir ziehen uns aus, dann ist sogar Schweiß auf unserem Rücken.«
Er half Lars, die Sachen über den Kopf zu ziehen. Oskar nahm den Schlauch und hielt ihn in das Loch im Sandkasten. Das Wasser spritzte die Erde locker und hüllte das Loch noch tiefer aus. Langsam füllte es sich mit einer braunen, blasigen Flüssigkeit.
»Es sieht genauso aus wie Kaffee«, stellte Oskar fest. »Wollen wir Papa eine Tasse geben? Vielleicht glaubt er es und trinkt davon.«
Aber das verschoben sie dann doch, denn plötzlich hatte Oskar eine noch viel bessere Idee.
»Wir machen ein Modderloch daraus«, schlug er vor. »Ein tiefes, schlammiges Modderloch. Und dann schubsen wir Jule rein. Das wird noch viel lustiger als mit so einem trockenen Loch.«
»Auch«,
sagte Lars. Er hatte noch nie zuvor ein Modderloch gesehen, aber er lernte schnell. Mit seiner kleinen zerbrochenen Schippe schaufelte er so viel und so schnell Sand in das Wasserloch, wie er konnte. Oskar schaufelte mit dem Spaten. Dann rührten sie und dann schaufelten sie wieder. Der Schlamm wurde immer dicker.
Lars nahm die bunten Sandförmchen und warf sie mit in das Loch hinein. Er quietschte vor Freude, als sie im Schlamm versanken. Er stand auf und griff nach Oskars kurzer Hose.
»Die nicht!«
rief Oskar, aber da war es schon zu spät. Und kaum hatte Oskar die Hose aus dem Schlammloch gefischt, da hatte Lars vor Freude hopsend auch noch sein T-Shirt hinterhergeworfen.
»Wir hören jetzt lieber auf«, entschied Oskar. »Wir legen nur noch ein bisschen Gras und trockenen Sand auf das Loch, damit sie es nicht merkt.«
Papa hatte schon früh am Morgen den Rasen gemäht und überall auf der Wiese verteilt lagen kleine Häufchen mit abgemähtem Gras. Oskar strich sie mit den Händen zusammen und warf sie auf ihr Modderloch. Bald war von dem Schlamm nichts mehr zu erkennen. Der Sandkasten hatte sich in eine grüne Wiese verwandelt.
»Ist es nicht schön?«
rief Oskar begeistert. »Jetzt müssen wir nur noch Jule überreden, dass sie durch den Sandkasten läuft.« Aber es war jemand anders, der durch den Sandkasten lief. Mama kam von hinten aus dem Gemüsegarten.
»Wer hat euch erlaubt, euch auszuziehen?«
rief sie.
»Ihr bekommt doch einen Sonnenbrand. Und wie habt ihr euch denn so nass gemacht?«
Das Wasser lief noch immer aus dem Schlauch und hatte schon einen flachen See auf der Wiese gebildet. Mama eilte zum Wasserhahn und drehte das Wasser ab.
»Jetzt trocknet ihr euch die Haare ab und zieht euch wieder etwas über«, sagte sie. »Aber das ist doch Schweiß«,
erklärte Oskar.
»Geh nicht dort lang!«
Mama wollte Lars fangen und war auf den Sandkasten zugelaufen. Entsetzt kniff Oskar die Augen zusammen und hielt sich die Ohren zu. Als er sie wieder öffnete, war das Unglück geschehen. Das ganze schöne linke Bein seiner Mutter war im Schlamm verschwunden und Mama hing hilflos im Sandkasten.
»Zum Teufel! Oskar, was hast du nun wieder angerichtet?«
schrie sie und versuchte, ihr Bein frei zu bekommen.
»Zum Glück hattest du gerade kein aufgeklapptes Taschenmesser in der Hand«,
versuchte Oskar, sie zu trösten. Aber Mama warf ihm einen solchen Blick zu, dass er vorsichtshalber einen Schritt zurücktrat.
»Komm, wir verstecken uns lieber«,
flüsterte er und nahm Lars bei der Hand.
»Wir haben ja nicht gesagt, dass sie durch den Sandkasten laufen soll.«
Auf dem Heuschober in Bauer Johansens Scheune duftete es gut und man saß weich. Außerdem hatte man von hier oben einen guten Ausblick über die Häuser und die Gärten und über den Weg, der zum See hinunterführte. Eine Weile war alles friedlich. Mama hatte sich aus dem Schlammloch befreit und war ins Haus gehumpelt. Dann steckte sie ihren Kopf aus dem Fenster und rief nach Papa. Jule trat aus dem Haus. Sie hatte ihren gelben Badeanzug an und ging mit einem Handtuch in der Hand aus dem Gartentor zu Viktor hinüber. Mama sagte etwas zu Papa und Papa nickte und kam durch den Garten geschlendert.
»Oskar«, rief er, »ich finde dich sowieso.«
»Vielleicht können wir sagen, dass es deine Idee war«,
schlug Oskar vor.
»Du hast doch zuerst geschippt und gelacht hast du auch.«
Lars krabbelte auf Oskars Schoß. Er war splitternackt und sein Po war kalt.
»Mit dir schimpfen sie bestimmt nicht so sehr wie mit mir.«
Lars zog mit seinen kleinen, kräftigen Händen an Oskars Ohren und kam mit seinem braungebrannten Gesicht so nahe an Oskars heran, dass sich ihre Nasen berührten. Auf seiner Stirn klebte Sand und seine Nase lief. Und da wusste Oskar, dass sein bester Freund trotz allem Lars war.